NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr heute bei unserer Folge über Harnsteine dabei seid. Habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass der Hund oder die Katze ständig pinkeln muss oder dass vielleicht Blut im Urin ist? Da winkt sie schon, die Frau mir gegenüber. Hallo Manu, heute wieder mit Frau Bauer.
Hallo Luli. Ja, also ich kenne das natürlich wieder.
Ich glaub, wenn man Tiere hat, ja.
Ich glaube, meine Tiere haben alles gehabt allmählich. Ne? Ja. Weil jedes Mal sagst du egal was wir für ein Thema haben, du sagst, ich hatte doch auch mal.
Ja. Aber ich auch tatsächlich. Meine Katze war auch mal nicht von Harnstein, aber von Blasenentzündung betroffen. Aber gut.
Also Harnstein bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber die Maggie, die hatte Harndrang und die hat dann echt in die Blumentöpfe gepinkelt.
Ja.
Und.
Ja, meine war dann auch tatsächlich unsauber. Und dann wusste ich immer, dass sie irgendwas hat. Also das war dann, habe ich immer gedacht, die will mir da wirklich was sagen. Vielleicht bildet man sich das oder überinterpretiert man. Aber wenn die eine Blasenentzündung hatte, das hatte sie, glaube ich, 2-3 Mal in ihrem Leben, dann waren es die einzigen Momente, wo sie irgendwo anders hingepinkelt hat als ins Katzenklo. Und habe ich mir gedacht, oh, da ist irgendwas im Gange.
Ja. Aber sag mal, Harnstein sieht man gar nicht mit bloßem Auge, oder?
Nee, die sind die sind ja in der Regel, also es gibt ja Harnkristalle und Harnsteine. Kristalle ist halt dieses, siehst du auch jetzt nicht, aber das ist das, was du, wenn du jetzt eine Urinuntersuchung machst und machst dann ein Sediment, nennt man das, also du zentrifugierst den Urin, damit ich eben diese Festkörper, diese Kristalle sich absetzen und die schaust du dir dann im Mikroskop an, das ist das eine. Und dann richtig die Harnsteine ist, wenn sich diese Kristalle quasi zusammenlagern und immer größer und größer werden. Also da habe ich schon Blasen ich habe schon abgefahrene Bilder gesehen, Röntgenbilder. Und wenn die in der Blase sind, du musst dir ja vorstellen, die Harnröhre ist ja jetzt nicht wahnsinnig
zart, ja.
Genau, ein zartes Gefäß oder wie auch immer, ein zarter Schlauch, wie heißt nicht, wie man es nennt. Und da passen die halt dann nicht durch. Was übrigens auch der Grund ist, warum kleinere Hunde, und dann steige ich schon ein bisschen quer
ganz
ein.
Ganz kurz, und da passt nicht durch, der Urin kann da nicht durchgehen, weil
und dann verstopft, ja genau.
Und dann kommen die Schmerzen.
Ja, und dann kommen,
weil sie also Pipi machen
Schmerzen
können.
Natürlich auch, weil das reizt, ja, deswegen auch das Blut teilweise, also einfach ganz stumpf die Schleimhaut oder auch vielleicht dann durch das Pressen. Aber wenn du jetzt das Problem hast, dass du wirklich, dass sich Steine bilden und die vielleicht dann auch sozusagen die Harnröhre verlegen, nennt man das medizinisch, also dass da nichts mehr durchgeht, dann ist das tatsächlich auch, kann das ein Notfall sein. Ja? Also
Das wird immer voller und voller und voller.
Genau, wenn das Tier nicht mehr pinkeln kann, dann ist Alarm geboten. Aber was ich sagen wollte wegen der Anatomie, weil das ist ja letztlich, du hast den Stein, wir reden von Größenordnungen und deswegen sind kleine Tiere, kleine Hunde und auch meistens männliche Hunde eher, weil die eine andere Harnröhre haben, öfters betroffen als große. Die pinkeln nicht so häufig, die haben auch nicht so einen
Strahl.
Ja, genau. Ich habe gerade das Wort gesucht. Und das heißt, du hast da schon einen anatomischen Nachteil.
Du pustest durch sozusagen, oder was bei dem Strahl?
Ja, ich weiß noch, als ich an der Uni war, habe ich mich immer gefragt, wieso haben Pferde eigentlich keine Harnsteine? Was gibt es bei kleinen Wiederkäuern? Gibt es auch eine Harnsteinproblematik? Und dann hat mir damals auch die Professorin erklärt, weil die halt so groß sind, die haben ordentlich
Druck.
Und ich so, natürlich.
Ja.
Also ist alles sehr logisch. Ja. Wir haben hier physikalisch-chemische Gegebenheiten auch bei der Harnstein-Geschichte. Deswegen ist eigentlich schon, ich bin mal gespannt. Ich finde es eigentlich ein sehr cooles Thema.
Ja, genau. Okay, also häufiges Wasserlassen kann ich beobachten. Was kann ich noch bemerken, wenn Hund oder Katze Harnsteine haben?
Ja, wie gesagt, in der Regel, also es kann auch einfach eine Blasenentzündung sein, ne? Also jetzt müssen wir uns mal darauf beschränken, dass, also du musst Urin dann untersuchen, ja? Also wenn du merkst, dass dein Tier ein auffälliges Verhalten hat, was Urinieren betrifft, ob jetzt die Katze unsauber ist oder der Hund oder sie, bei meiner habe ich es auch gemerkt, die ist dann immer aufs Klo, ich habe es dann immer scharren hören. Und dann kam sie wieder und dann eine halbe Stunde später wieder geschaut. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Ne? Also, dass die häufig versuchen oder häufig gehen, wie beim Menschen auch. Ja? Wenn jeder, der eine Blasenentzündung mal hatte, wird es wahrscheinlich kennen. Und das merkst du bei den Tieren auch. Und deswegen sollte man dann eben zum Tierarzt gehen, also untersuchen lassen. In der Regel machst du eine Urinuntersuchung erstmal, natürlich auch Allgemeinuntersuchung und so weiter. Aber schaust dir den Urin an und dann muss halt geklärt werden, hast du jetzt eine Blasenentzündung, hast du nur Harnsteine oder Harnkristalle, hast du beides. Das eine kann auch das andere bedingen. Also musst du so ein bisschen das Problem.
Und es gibt ja auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob das dann ja, eine Auswirkung hat, dass die unterschiedlich sind. Es gibt ja unterschiedliche Harnsteine.
Ja, ja.
Die meisten heißen, also es sind ja Struvit, heißen die?
Struvit, genau.
Struvit.
Magnesium, Ammonium, Phosphat.
Und dann gibt es ja auch noch Calcium-Oxalat, Zystin-Urat-Silikatsteine,
ja.
Wunderbare Namen.
Es gibt viele verschiedene, genau. Also Struvit ist das, was am häufigsten vorkommt und Calcium-Oxalat, die beiden. Und Struvit häufiger beim Hund als Calciumoxalat, bei der Katze ist es andersrum, aber das sind die am häufigst vorkommenden Steine und womit man auch meistens zu tun hat. Und dann gibt es noch die anderen, die etwas seltener sind, das sind eben Harnsäure, Uratsteine, also Harnsäure ist gleich Urat, Xanthin gibt es auch noch, Silikate hast du angesprochen, super selten, hatten wir glaube ich 2, 3 Fälle oder ich in all den Jahren, das ist tatsächlich sehr selten. Calciumphosphat ist auch selten, aber...
Hat es dann mit anderen, wie soll ich sagen, Mängeln zu tun, wie die Steine sind?
Ja, es ist immer die Frage der Ursache. Also du hast unterschiedliche Ursachen.
Wir können da wollte ich ganz langsam hin zu den Ursachen,
Okay.
Aber wenn wir schon da sind, dann machen wir doch da weiter. Genau, ja. Zu den Ursachen. Mhm. Wo liegen die Ursachen?
Multifaktoriell.
Aha.
Ja. Wir haben über Anatomie schon gesprochen. Also du brauchst schon wie so ein Rezept. Ja. Du brauchst verschiedene Bedingungen, die erfüllt sind, damit sich so ein Kristall oder ein Harnstein bildet. Ja, dass du mal vereinzelt Kristalle im Urin hast, das ist noch nicht tragisch und kann auch durchaus noch physiologisch sein. Aber dass sich da wirklich, also du brauchst so einen Kristallisationskern und dass sich das dann daran anlagert. So, dafür müssen bestimmte Dinge gegeben sein. Und wir reden ja von chemisch-physikalischen Eigenschaften, also du brauchst erstmal Substrat. Das heißt, diese Steine haben unterschiedliche chemische Zusammensetzungen. Struvit ist eben aus Magnesium, Phosphat, oder Calciumoxalate, die aus Calcium und Oxalat bestehen, Harnsäure aus Harnsäure und so weiter und so fort. Das kannst du auch alles analysieren, sollte man auch wissen. Und das heißt, du brauchst sozusagen eine Lösung, die mit diesen Stoffen übersättigt ist, also der Urin. Bedeutet, diese Stoffe müssen irgendwie in den Urin reinkommen, mehr als normal. Und dann hast du vielleicht noch weitere Faktoren, wie das Tier geht nicht oft Gassi oder so, also wenig, dass du es zurückhältst. Ja.
Okay.
Katzen konzentrieren ja eh ganz gut ihren Harn. Dann kann natürlich sein, jetzt gerade bei im Falle von Struvit, das ist extrem häufig beim Hund, in den allermeisten Fällen sogar mit einer bakteriellen Blasenentzündung assoziiert. Denn da kommt jetzt schon das Stichwort pH noch ins Spiel. Ja. Je nachdem, welchen pH sozusagen der Urin hat, können Kristalle ausfallen oder auch nicht. Struvit hat den ganz großen Vorteil, dass sie auflösbar sind. Das ist eigentlich, also wenn man Struvit hat, kann man schon sagen, yay, wenn ich einen Harnstein haben möchte, dann bitte den, weil den kann ich über die Fütterung auflösen, während ich Calciumoxalat nicht auflösen kann.
Das muss man sie hämmern.
Sozusagen, ja.
Laser zerschießen.
Ja, Harnsteine, ja, musst du letztlich operieren dann, ne? Je nachdem. Ne? Mhm. Wenn die Probleme machen, musst du.
Aber Struvit kann man auflösen.
Struvit kannst du auflösen.
Aber lass uns nochmal bei der Ursache bleiben.
Ja, gern.
Da hat nämlich die Annette Meyer schon eine Frage. Mhm. Liegt denn die Ursache hauptsächlich in der Futterzusammenstellung, also zum Beispiel was den Phosphorgehalt betrifft?
Nicht ausschließlich, aber spielt natürlich...
Multifaktoriell,
hast du gesagt. Genau, spielt mit eine Rolle. Also wenn ich jetzt, weil Phosphor wird auch über die Niere ausgeschieden, sprich auch über den Urin ausgeschieden. Das heißt, wenn ich jetzt ein sehr phosphorreiches Futter habe, dann... Und ich verbrauche das nicht alles, dann wird natürlich ein Teil entsorgt. Das heißt, dann kann es sein, dass eben im Urin mehr Phosphor drin ist, als man es... Oder dann halt ungünstigerweise. Und wenn du dann halt noch mit dem pH-Wert ein bisschen spielst sozusagen, dann kann das passieren. Bei Struvit ist das Interessante, werde ich kurz erklären.
Aber jetzt noch mit der Fütterung.
Ach so.
Sie hatte gefragt nach der Fütterung.
Ja.
Es spielt
mit eine Rolle, ja, weil du natürlich, je nachdem, welchen Stein du hast, nimmst du ja auch, sage ich jetzt mal, diese Substanzen mit dem Futter auf. Ja, das kann Phosphor sein, Magnesium, das kann Calcium sein, das können Oxalate sein. Das heißt, wenn ich das in meinem Futter in großen Mengen drin habe, begünstige ich damit eine Bildung von Harnsteinen.
Genau.
Aber es müssen noch viele andere Faktoren mit eine Rolle spielen. Also es reicht jetzt nicht aus, nur... oder in der Regel reicht es nicht aus, sage ich jetzt mal, nur eben ein entsprechendes Futter erwischt zu haben. Ja?
Wo ist denn noch, wir hatten es zwar das letzte Mal schon, ja. Ich möchte es trotzdem nochmal aufgreifen. Wo ist viel Phosphor drin, in welchem Futter?
Okay, eigentlich überall tatsächlich. Also jedes Futtermittel oder Lebensmittel hat per se viel Phosphor, wenig Kalzium. Aber wir haben jetzt gerade im Fertigfutterbereich halt durchschnittliche Kalzium- und Phosphorgehalte, die auch gibt ja Vorgaben und so weiter. Aber da hast du auch starke Unterschiede. Also es gibt Futtermittel oder wenn du einen Hund hast mit einem hohen Energiebedarf, der von Haus aus vielleicht das Doppelte braucht als ein anderer, dann nimmt der natürlich auch logischerweise das Doppelte auf. Oder du hast Unterschiede eben in den Phosphorgehalten auch von diversen Herstellern, sage ich jetzt mal. Und das kann mit reinspielen. Ja? Also du hast üblicherweise eigentlich bei den meisten Fertigfuttermitteln immer eher eine Überversorgung und die kann halt unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Ja? Mhm. Deswegen, es gibt ja auch Diätfuttermittel bei Harnsteinproblemen, sowohl zum Auflösen als auch zur Prophylaxe. Und die sind dann unter anderem in diesen Komponenten reduziert. Das heißt, das ist dann ein Futter, was phosphorärmer wäre. Auch Magnesium spielt eine große Rolle bei Struvit. Das heißt, die haben tatsächlich eine sehr spezielle Zusammensetzung, um eben auf diese Nährwertgehalte zu kommen, die du brauchst für eine Prophylaxe.
Jetzt nochmal ganz übersichtlich, was sind die Punkte, also die Ursachen für eine Harnsteinbildung? Bewegungsmangel.
Ja, spielt mit rein. Es gibt Umweltfaktoren, die Fütterung haben wir angesprochen, es gibt genetische Faktoren, der Harn-pH-Wert spielt eine Rolle, ja, der ist auch fütterungsabhängig, ob der hoch oder niedrig ist, Infektionen spielen eben mit eine Rolle, Stoffwechselanomalien können mit reinspielen, das sind so die Ursache.
Hatte ich gesagt, gell?
Ja, hattest du.
Okay. Übergewicht wahrscheinlich auch?
Nee? Immer Übergewicht prädisponiert so gut wie alles. Ja, aber es ist jetzt nicht, an der ersten Linie, also Bewegungsmangel im Kontext mit Harnsteinen bedingt natürlich, dass die Tiere dann vielleicht auch wenig Gassi gehen, also vielleicht eher dann irgendwie nicht so häufig Pipi machen, ganz einfach. Und das begünstigt dann eher noch eine Harnsteinbildung.
Dann hast du die genetische Position angesprochen. Gibt es da Rassen, die vermehrt zu Harnsteinen neigen?
Kommt jetzt auch wieder auf den Harnstein drauf an. Also die Steine, die jetzt etwas seltener vorkommen, wie Zistinsteine zum Beispiel, die haben eine klare genetische Disposition. Da wären Dackel zu nennen, Neufundländer, englische Bulldoggen, Bassets und Yorkshire Terrier, die gehören da zum Beispiel dazu,
genau. Das klingt witzig, weil irgendwie ganz große Hunde, der Neufundländer, und ganz kleine Hunde, der Dackel.
Ja, da ist tatsächlich sozusagen defekt, wenn man so will, in der Niere, dass eben Zystin, das ist eigentlich eine Aminosäure, dass die halt vermehrt ausgeschieden wird in den Urin und dann sozusagen unter bestimmten Bedingungen zu Zystinsteinen werden kann, die man tatsächlich auch auflösen kann praktischerweise, aber so ist da der Mechanismus quasi, dass da eben dieser Reabsorptionsdefekt in der Niere besteht, dass das eben nicht wieder zurückgeholt wird und deswegen dann eben vermehrt in dieser Lösung bildet. Vielleicht mal als ein Bild, dass wir uns das besser vorstellen können. Stell dir vor, du hast jetzt vor dir steht ein Wasserglas. Ja, ich sehe, das ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Wenn wir da jetzt einen Esslöffel Salz reinschütten, dann wird sich unten am Boden ja das Salz ablagern. Das heißt, die Lösung, das Wasser, ist übersättigt mit dem Salz. Wenn du jetzt das Glas auffüllst, komplett mit Wasser, dann löst sich dieses Salz und dann sehen wir es plötzlich nicht mehr, genau. Und so ähnlich kann man sich das mit Harnsteinen auch vorstellen, dass du quasi, deswegen eben multifaktoriell, du brauchst bestimmte Bedingungen, dass sich das in der Blase, in dieser Lösung bilden kann. Und das hat was mit den Bestandteilen zu tun, das hat was mit der Konzentration zu tun und das hat was mit dem pH-Wert auch zu tun. Ja, jeder Harnstein hat so seinen eigenen pH-Wert, wo er sich gerne bildet oder auch manche eben lösen. Genau. Und bei dem Zystin ist es eben so, dass diese Rassen teilweise diesen Defekt einfach haben und dadurch dieses Zystin in der Niere landet, in der Blase letztlich und sich dort zu einem Konkrement zusammentun kann und dann halt eben diesen Stein bildet, der dann zu Problemen führen kann. So ist da der Hintergrund, genau.
Ja, jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, mit was habe ich es eigentlich genau zu tun? Wie gehe ich das denn an? Also ich habe das Tier jetzt schon länger beobachtet, aber wie sammle ich jetzt Pipi ein zum Beispiel. Naja, es gibt ja das bei Katzen, das Streu saugt es auf. Wie kommst du da ran?
Es gibt tatsächlich spezielles Katzenstreu dafür. Das kannst du dir beim Tierarzt holen. Das sind so wie so Plastikkügelchen, wo du dann den Urin mit einer Spritze abziehen kannst.
Was?
Ja, aber es ist ganz wichtig, dass der Urin frisch untersucht wird, denn diese blöden Steine bilden sich auch außerhalb des Körpers, zum Beispiel bei Temperaturschwankungen oder Kontakt mit Sauerstoff. Ja, kann sich der pH-Wert verändern, das heißt, das Ergebnis kann verfälscht sein.
Wie lange, wie schnell muss ich das zum Tierarzt?
Ja, so schnell wie möglich. Oder man fängt es halt beim Tierarzt ein. Oder was es auch gibt, das nennt sich Zystozentese-Urin. Das heißt, es wird unter Ultraschallkontrolle sozusagen der Urin, jetzt gerade bei Katzen, direkt aus der Blase rauspunktiert. Ja, klingt irgendwie fies, ist aber tatsächlich in der Praxis.
Nee, muss ja nicht sein. Also,
aber ja, stopp. Es ist von der Diagnostik her schon wichtig, dass du einen repräsentativen Urin hast. Es bringt nichts, wenn du es zu Hause auffängst, 3 Tage durch die Welt karst oder aufhebst, um dann ein verfälschtes Ergebnis zu haben. Deswegen manchmal ist es notwendig, dass du vielleicht so eine Diagnostik machst, auch wenn du sagst, muss man vielleicht nicht. Doch, manchmal muss man, aber das bewertet dann
der Tierarzt.
Und da kann ich mal kurz eine Geschichte zu erzählen, aber weil ich hatte einen Kater, Louis, in meinem Klientel, meinen Patienten, und der hatte Struvitsteine tatsächlich. Und die Besitzerin hat auch alles gemacht. Wir haben die Rationen angepasst und so weiter und so fort. Und trotzdem hatte der bei den Kontrolluntersuchungen immer weiter Struvit. Und ich habe auch gedacht, das kann eigentlich nicht sein, weil wenn du jetzt von der Ernährung, wenn du das so gut anpasst und das irgendwie, denke ich mir, kann eigentlich nicht sein. So, was war? Sie hatte den Urin sehr schnell zum Tierarzt gebracht, ja, also wirklich, hat den im Kühlschrank schön gelagert, wie man es machen sollte, und hat den dann zum Tierarzt gebracht, wo der schnell untersucht wurde. Es war allerdings Hochsommer und du, wie viel Urin fängst du bei einer Katze auf? Ein paar Milliliter. So ein paar Milliliter im Handschuhfach eines im Hochsommer in der Sonne parkenden Autos reicht aus, um unter Umständen das Ergebnis zu verfälschen. Ergo hat sie eine Kontrolluntersuchung gemacht, tatsächlich diese Zystozentese, also Katze eingepackt zum Tierarzt, Urin rauspunktieren, und das Ergebnis war negativ. Und sie hat sich tierisch gefreut, weil die sich wahnsinnige Sorgen gemacht hat und auch nicht verstanden hat, warum keine Therapie greift. Deswegen, die Diagnostik ist bei Harnstein super wichtig. Ich kann nicht raten, da irgendwas in Reigenregie zu machen, selbst wenn du Rassedispositionen hast oder eben bei Struvit, dass das häufig mit einer Blasenentzündung und so weiter und so fort. Weil wenn du den Stein oder die Kristalle nicht richtig identifiziert hast, die Diätrichtlinien jetzt nur von der Ernährungsseite widersprechen sich manchmal. Bei dem einen brauchst du einen hohen pH, bei dem anderen einen niedrigen, also säuerst du an oder alkalisierst. Und wenn du jetzt den falschen Stein hast und du veränderst den pH, dann, weißt du, dann begünstigst du es vielleicht.
Bringst alles zueinander.
Das auch, ja. Genau.
Jetzt bin ich ja eine Frau des Praktischen. Das fand ich schon mal einen sensationellen Tipp, dass es da spezielles Katzenstreu gibt.
Ja.
Aber was machst du beim Hund? Dem läufst du mit dem Döschen
hinterher? Dem läufst du mit einer Kelle hinterher. Wir hatten auch schon Besitzer, das war echt super. Die haben ihre Tiere tatsächlich trainiert, ja. Auf, auch teilweise Katzen auf oder in etwas Bestimmtes reinzupinkeln. Wenn das halt ein länger währendes Problem ist, was es manchmal auch sein kann, dass die tatsächlich trainiert waren. Nee, aber du fängst es tatsächlich mit einer Kelle oder einem Döschen auf.
Und genau. Da kann ich jetzt nicht vorab, es gibt doch so Streifen in der Apotheke mit so pH-Wert. Also kann ich jetzt nicht erstmal sozusagen schon mal eine Kontrolle machen, bevor ich zum Tierarzt gehe.
Was du kontrollieren kannst, ist der pH-Wert. Das war's.
Genau.
Ja? Aber der pH-Wert, das ist auch immer interessant, weil auf den pH-Wert stürzten sich immer alle. Oh, der pH. Der ist aber am schwierigsten einzustellen. Und die Maßnahmen, die du bei den Harnsteinen triffst, wo wir sicherlich, hoffe ich, denke ich, gleich noch drauf kommen, ich kann ja schon mal kurz spoilern sozusagen, ist das erste die Flüssigkeitsaufnahme, wir denken an das Wasserglas, das zweite ist die Ernährung, dass du halt die Lösung nicht übersättigst, und dann kommt erst der pH, das ist sozusagen die dritte Säule, weil die kannst du am schwierigsten beeinflussen, denn der ist auch abhängig schwankt innerhalb des Tages. Denn wenn du jetzt was isst, ja, produzierst du Salzsäure, Magensäure, und im Ausgleich dazu wird an anderer Stelle gepuffert. Das heißt, wenn du was isst, wird der Urin automatisch danach basisch. ja, für ein paar Stunden. Deswegen, wenn du jetzt wirklich den pH messen willst, dann kann ich immer empfehlen, das in der Früh zu machen, bevor die Tiere gefüttert wurden.
Der Morgenurin.
Ja, genau. Das Morgengold. Nein, also das in der Früh zu machen, bevor die gefressen haben, vielleicht auch am Anfang nochmal Kontrolle im Laufe des Tages, wo die aber 4 Stunden nicht gefressen haben. Aber da gehören halt eben auch Leckerlis dazu, da gehört auch Aufregung dazu. Ja, also wann immer sozusagen, oder kennen wir ja auch manchmal, man hat Hunger, man riecht was Leckeres und denkt sich, boah, der Magen hat schon, fängt schon, legt schon los. Das kann den pH halt verändern. Und nur ein pH reicht ja noch nicht, da weißt du ja überhaupt nicht, ob du da jetzt irgendwie Harnsteine hast oder nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier auch, sagen wir mal, vegetarische Fütterung oder eine sehr gemüsereiche Fütterung oder Kartoffeln, das sind alkalisierende Futtermittel. Mhm. Das heißt, die sind aufgrund ihrer Mineralstoffgehalte dazu geeignet, den Urin-pH hochzubringen. Da ist das Ergebnis dann eh basisch, weißt? Also normalerweise hätten Fleischfresser einen sauren Urin, aber je nachdem, was die gefüttert kriegen, kann der auch normal sozusagen alkalischer sein. Und da hängen sich die Leute immer so stark dran auf irgendwie und versuchen da rum. Und also es ist, ich kann nur sagen, es ist ein wichtiger Parameter, man sollte das auch kontrollieren. Man muss es halt wissen, wann und wie man es macht. Aber es ist in der Praxis echt fast mit am schwierigsten, das immer exakt gut einzustellen. Macht man natürlich, aber wie gesagt, innerhalb des Tages musst du damit leben, dass der auch schwankt. Das ist leider die Natur.
Aber letztendlich muss es der Tierarzt machen, das habe ich richtig verstanden. Und was ist hier?
Ja, ich meine, pH, also wenn du jetzt eine Harnsteintherapie machst, Diät und so weiter, ist es so wichtig, dass man als Tierbesitzer zu Hause
zwischendurch einfach
kontrolliert.
So.
Genau.
Aber da kommen wir jetzt hin. Wenn ich jetzt das Ergebnis habe, Sie haben Struvit oder Ihre Katze noch besser oder Ihr Hund. So, jetzt geht's los. Was muss ich machen?
Ich muss was davor sagen,
was?
Weil wir gerade vom pH gesprochen haben. Ja. Bei einer Blasenentzündung geht der pH typischerweise hoch.
Ja.
Ja, das heißt, wenn du da den hohen pH misst, kann das je nach Vorgeschichte auch ein Hinweis darauf sein, dass wir da noch eine Blasenentzündung haben, die dann Struvit begünstigt, weil diese blöden Bakterien in der Blase auch den pH hochtreiben, weil die den Harnstoff spalten und dadurch verändert sich dann der pH. Das wollte ich gerne kurz loswerden, weil ich habe irgendwie Sorge, dass ich es nicht mehr unterbringe. Ich wollte es vorhin schon sagen.
Nein, nicht doch. Du hast immer alles sagen dürfen bei mir.
Das okay, gut, also jetzt kommen wir zu deiner Frage.
Wir haben das Ergebnis.
Genau.
Und es ist jetzt Struvit, weil es einfach das häufigste ist, oder?
Richtig, genau. Und weil wir das am besten finden, genau. Struvit kannst du auflösen. Also es gilt zu prüfen, hast du Kristalle, hast du einen Stein? Du musst halt auch, wie gesagt, das genau untersuchen, damit du weißt, mit was du es zu tun hast. Denn es gibt auch Mischsteine.
Was bitte?
Mischsteine.
Ach, Mischsteine.
Ja, genau. Also wenn du jetzt, in der Regel ist es so, wenn man jetzt einen größeren Harnstein hat, den man tatsächlich operativ entfernen muss, dann wird der auch ins Labor geschickt und eine Konkrementanalyse gemacht, um zu schauen, aus welchen Bestandteilen der ist. Das ist natürlich das Genaueste. Und da hast du manchmal dann so Mischpakete, sage ich jetzt mal. Dann hast du vielleicht einen Kern aus Calciumoxalat, macht eine Blasenentzündung oder kommt oben drauf und dann hast außen eine Schicht von Struvit. Also da ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber wir haben uns ja auf Struvit geeinigt, ja. Das heißt,
ich habe nämlich was Morbides gelesen. Mhm. Das Aussehen sei sargdeckelförmig.
Stimmt.
Von Struvit.
Also. Ja, stimmt, das kann ich mich auch erinnern. Das haben wir auch im Studium so gelernt. Das kann man natürlich auch als
6 bis 8 Seiten, farblos.
Ja, ist richtig. Wenn du dir die Kristalle im Labor anschaust aus diesem Sediment, haben manche ein sehr typisches Aussehen. Da kannst du die ja auch, der Tierarzt kann es ja auch
untersuchen.
Aber nicht
mit bloßem Auge, ne?
Mit bloßem Auge nicht. Du brauchst schon ein Mikroskop und diese Struvite sind eben diese typische Sargdeckelform. Calciumoxalat beispielsweise ist entweder hantelförmig oder briefkuvertförmig.
Ah, das hast du gut gelernt.
Ja.
Wir haben ja tolle Eselsbrücken.
Ja, das sind die Sachen, die man sich
so
merkt.
Lange und merken konntest.
Ja, das vergisst man einfach nie. Ja, das bleibt einfach hängen, genau. Aber ja, genau. So, das heißt, jetzt bei Struvit müssen wir definitiv klären, wie ist das mit der Blasenentzündung. Beim Hund ist es in den meisten Fällen assoziiert. Das heißt, die brauchen dann unter Umständen auch eine Antibiose. Ja, also wir brauchen eine ganz normale Therapie sozusagen, um die Blasenentzündung, wenn sie vorliegt, zu bekämpfen. Und dann geht es halt darum, was mache ich jetzt mit dem Struvit? Wenn das jetzt in Zusammenhang mit einer Blasenentzündung eindeutig ist, kann man sich natürlich fragen, ja, muss ich denn dann überhaupt eine Prophylaxe machen? mal drüber diskutieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass es ich es wichtig finde, dass man das zumindest sich anschaut, also dass man mal die Fütterung anguckt. Wie ist denn überhaupt die Aufnahme an Phosphor und Magnesium, was jetzt hier die größte Rolle spielt? Mhm. Weil wenn ich da Möglichkeiten habe, das zu reduzieren, dann ist das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja?
Du hast ja gesagt, der muss nicht unbedingt operativ entfernt werden, der kann sich auch so auflösen.
Genau, bei Strowitz ist halt das Coole, ja, da muss ich tatsächlich mit dem pH spielen, den muss ich sauer machen. Ja? Das heißt, das ist auch etwas, warum ich mir die Fütterung anschaue, denn wie schon gesagt, manche Futtermittel sind extrem alkalisierend, wie Kartoffeln. Hatte ich auch mal so einen Fall, Krümel war das, weiß ich noch, ein Mischling. Der hatte Strowit immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und man kann das ansäuern mit zum Beispiel Methionin. Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure und dieser Schwefel hilft sozusagen, den pH zu senken. Also es gibt Komponenten, die auf der Positivseite sind. Das wäre Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium, die Anionen, die Kationen und die Anionen, die negativ geladenen, das ist eben Schwefel, Phosphor, Chlorid im Futter. Das setzt du sozusagen ins Verhältnis. Da gibt es eine sehr komplizierte Formel, die Kation-Anion-Bilanz in der Tiernährung, aber total cool, weil damit kannst du rechnerisch tatsächlich den pH-Wert vorhersagen und auch irgendwie erfassen.
Vorhersagen, wie das klingt?
Nee, nee. Ja, oder halt, einschätzen, wie auch immer. Ja, gut, das ist klar. Ja, also nee, nicht, keine Glaskörper, da kannst du es mit berechnen, das finde ich schon echt faszinierend. Genau. Und das heißt, du musst halt die Fütterung schauen. Und Krümel hatte damals nämlich, das war das, weil der Vorbericht war so, dass sie Unmengen an harnansäuernder Paste, gibt so Pasten, Tabletten, Pulver und so weiter.
Oh, lecker. Halt so Leckerzeug irgendwie, oder was? So lecker.
Rein. Aha. Und nichts hat sich irgendwie getan bei dem Hahn-pH.
Was war das? Diese Pasten, das war kein Leckerli, sondern speziell
zum Ansäuern, genau. Ah, okay. Das fällt auch tatsächlich auch in
was gibt's da?
Die Diätfuttermanual. Es gibt so Pasten typischerweise von verschiedenen Firmen. Es gibt Tabletten von verschiedenen Firmen. Wir haben natürlich auch ein Pulver. Wir haben ja hauptsächlich Pulver, das VetMet heißt es, von Methionin. Da ist Methionin mit drin. Aha. Genau, das ist sozusagen die Wirkkomponente, wenn du so willst. Wie gesagt, eine Aminosäure.
Und die Harnsteine auflöst.
Die den Urin sauer macht und dann bestimmte Harnsteine auflösen kann. Ja, so. Ja. Genau. Und bei Krümel ging das halt irgendwie nicht. Ja? Und die haben da immer mehr und immer mehr. Und so, was war? Krümel hatte eine Futtermittelallergie, bekam eine Ration aus Kartoffeln und Pferdefleisch. So. Und die Kartoffeln sind halt super alkalisierend, weil da so viel Kalium drin ist. Und Kalium macht den Urin hoch. Und da kannst du so viel Harn an Methionin reintun, wie du willst. Kommst nicht an. Und es macht auch keinen Sinn. Weil irgendwann ist auch mal Schluss, sage ich mal. Also es gibt auch, man soll es halt nicht übertreiben. Deswegen hat Krümel dann eine andere Kohlenhydratquelle gekriegt. Ich glaube, das war Hirse in dem Falle sogar. Und dann ging auch der pH runter. Also deswegen ist es wichtig, dass man sich schon die Fütterung mal anschaut. Habe ich irgendwas mit drin, was vielleicht ungünstig ist? Einfach nur irgendeine Paste oder irgendwie zum Ansäuern rein, das ist so, ja, kann man vielleicht als Schnellschuss versuchen. Ja, aber wenn das kurzfristig nicht funktioniert, dann bitte gescheit machen, ja.
Das war jetzt schon mal ein guter Tipp. Also statt Kartoffeln Hirse.
Ja, also wir können es anders sagen. Kartoffeln und Süßkartoffeln und Bananen sind die Futtermittel mit den höchsten Kaliumgehalten, also die am meisten alkalisieren. Während jetzt Getreide oder auch Haferflocken zum Beispiel wiederum wenig Kalium haben und deswegen eher säuern, wobei du da auch wieder aufpassen musst, weil die Phosphor haben. Also idealerweise schaut man sich's an. Ich will einfach jetzt nicht irgendwelche, also ich gebe gerne Tipps, ja. Aber man kann jetzt nicht einfach sagen, ist halt gerade bei sowas schwierig, weil ich finde auch gerade im Gesundheitsbereich, und wir haben ja jetzt diese gesundheitsbezogenen Themen, finde ich, man muss es halt gescheit machen.
Auch
ja, und es ist total individuell und multifaktoriell, haben wir jetzt, glaube ich, schon 1000 Mal erwähnt. Genau.
Jetzt hast du Methionin erwähnt.
Ja.
Da hat auch die Annette Meyer eine Frage. Genau. Braucht der Hund nach Ausheilung, jetzt greife ich zwar schon ein bisschen vor, aber wegen diesem Methionin greife ich es auch, braucht der Hund nach Ausheilung der Entzündung und Auflösung der Strowitzsteine weiterhin Methionin oder spezielles Urinfutter? Oder hört man dann auf damit?
Ja, eben, jein. Ja, es kommt drauf an. Also theoretisch nicht unbedingt. Ja, also wir haben auch Patienten, die dann irgendwann wieder ihr normales Futter kriegen, wenn es wirklich im Rahmen von dieser Blasenentzündung aufgetreten ist, was beim Hund halt total oft ist, bei der Katze nicht. Aber beim beim Hund. Das heißt, nein, du musst es theoretisch nicht das ganze Leben lang füttern, aber ich würde immer empfehlen, dann wirklich zu kontrollieren. Dass, also wenn du jetzt nach, sagen wir, es ist alles wieder schick, du stellst auf das normale Futter um, hast idealerweise vielleicht überprüft, dass du jetzt nicht gerade ein Futter hast, was mega hohe Mineralstoffgehalte hat, ja. Und dann stellst du um, dann würde ich halt immer engmaschig kontrollieren am Anfang, also nach 3-4 Wochen nochmal den Urin untersuchen lassen und dann vielleicht nach 3 Monaten, dann vielleicht nach 6. Also einfach, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm behält, denn die Rezidiv-Thematik ist definitiv gegeben. Und dann sind wir wieder beim Individuellen. Aber nein, theoretisch braucht er es nicht immer. Und wie gesagt, pH ist halt nur das eine. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das Flüssigkeitsmanagement. Das ist das billigste, in Anführungszeichen, in dieser ganzen Therapie und das Wichtigste.
Ja, da kommen wir auch noch.
Kommen wir dann noch drauf. Ja, Gott sei Dank.
Okay. Wir lassen doch nichts aus.
Okay, gut, dann bin ich geduldig.
Okay, Stichwort Methionin. Die Rike hat uns per Instagram geschrieben. Ist es in irgendeiner Form nachteilig, den pH-Wert des Urins zur Prophylaxe nach Struvitsteinen dauerhaft mit einem Methionin-Präparat einzustellen? Gegenüber der Einstellung über ein Fertigfutter oder eine Eigenration, die keine Methionin-Ergänzung benötigt?
Nachteile, ja, gute Frage. Ja, nicht unbedingt, aber es ist wahrscheinlich auch nicht nötig, denn wir haben ja schon gesagt, dass der Urin-pH tatsächlich auch mit der Fütterungsaufnahme zusammenhängt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hund was frisst, ob es ein Leckerli ist oder eine Portion, geht der pH sowieso in die Höhe, wird der basisch. Mhm. Und da kann, also da jetzt gegen anzu ergänzen, würde ich nicht, ja, würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich, also nachteilig ist es nur, wenn das jetzt in wirklich zu großen Mengen ist, ja, also wenn du den Körper ständig versuchst anzusäuern, ist das jetzt nicht unbedingt eine gute Idee. Also ich halte einfach fest, prüfen, ob es nötig ist. Das wäre meine Empfehlung tatsächlich an der Stelle. Und es ist nicht immer unbedingt nötig in jedem Fall.
Die Rike, die beschäftigt sich intensiver mit dem schönen Thema Harnstein.
Wahrscheinlich hatte ihr Hund das mal. Ja, wäre jetzt meine jetzt schreibt Vermutung. Sie noch,
Ich habe gelernt, dass Magnesium, Phosphor und Protein bei Hunden, die zu Struvitsteinen neigen, nur bedarfsdeckend gefüttert werden sollte. Wenn ich aber richtig verstehe, bilden sich Struvitsteine nur im basischen Urin. Mhm. Ist für einen Hund, dessen Urin pH gut eingestellt ist, eine Überversorgung der genannten Nährstoffe nachteilig?
Wenn er schon mal Struvit hatte, ja. Im Normalfall nicht. Ja, wir haben ja gesagt, es ist multifaktoriell. Nur weil du davon zu viel aufnimmst, kriegst du oder der Hund nicht automatisch einen Harnstein deswegen. Und ja, es ist richtig, die lösen sich im Sauren auf, also bei pH-Werten unter 7 oder ja, 6,5, 6,3, da lösen die sich auf. Aber das Problem ist ja, dass du eben nicht 24 Stunden lang einen sauren pH hast. Das heißt, du hast ja dann trotzdem in manchen Stunden des Tages unter Umständen diesen übersättigten Urin, weil es nicht bedarfsdeckend in der Ration drin ist, sondern mehr als das Tier braucht, also wird der Rest ausgeschieden. Und dann, wenn es blöd läuft, kann das natürlich wieder das Ganze begünstigen. Ja,
ja eben, aber es kann doch auch nicht gesund sein, den Urin künstlich, sag ich jetzt mal, ständig.
Normalerweise ist er beim Fleischfresser eh sauer, muss man sagen. Ja, also normalerweise ist er eh sauer. Das wäre jetzt eher so, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen Patienten, der hat Struvit vielleicht auch öfters schon gehabt, ja, ob mit oder ohne Blasenentzündung. Und sagen wir mal, der wird jetzt fleischlos ernährt, ja, also eher wie ein Pflanzenfresser, die typischerweise einen alkalischen Urin haben. Mhm. Warum? Weil pflanzliche Futtermittel, ja, du vielleicht auch als Vegetarierin, ja, aber das macht ja nichts, okay. Ja, das ist ja, ob dein Urin jetzt basisch ist oder sauer, das ist ja jetzt für einen normalen Alltag nicht relevant. Es ist ja relevant bei bestimmten Problemen wie bei den Harnsteinen. Und da wäre es natürlich total kontraproduktiv, wenn du da jetzt sozusagen die Basis so lässt, eine basische Basis, und dann versuchst da mit Harnansäuren gegen anzuarbeiten. Das finde ich das falsche Konzept. Mhm. Ja.
Du hast es kurz angesprochen und jetzt darfst du.
Jetzt darf ich?
Jetzt kommt das Wasser.
Meine Flüssigkeitsaufnahme.
Yay. Ja, aber generell muss man ja bei Harnstein auf eine ausreichende Wasserversorgung achten.
Ja, es ist A und O.
Wie merke ich denn und überprüfe ich, ob das Tier zu wenig trinkt?
Ja.
Haben wir so ein Bedarfs- oder
wir haben natürlich, natürlich.
Wir haben Wasserbedarfsrechner auf natürlich, der Seite.
Ja, genau. Also nicht auf unserer, nicht auf der Napcheck-Seite, aber auf der www.futter-rechner.de. Da ist eine Wasser, ist ein Wasserbedarfsrechner. Da könnt ihr mal schauen, wie viel euer Tier eigentlich bräuchte. Ich rede jetzt für einen Hund. So je nach dem, was es zu fressen kriegt. Denn Nassfutter oder Feuchtfutter, Barf, wie auch immer, Dose, hat ja schon einen sehr hohen Flüssigkeitsgehalt von 70-80%, während ein Trockenfutter ja nur so 10% hat. Das heißt, bei solchen Tieren ist natürlich das, was sie extra trinken, eher geringer. Bedeutet jetzt im Falle der Harnsteine, dass es total Sinn macht, wenn du über das Futter auch schon Flüssigkeit dem Tier gibst. Ja, ohne dass es jetzt, ich will trinken, nee, kein Bock, sondern, ich habe Hunger und damit hat es automatisch dann schon Flüssigkeit. Das heißt, Nassfutter ist natürlich von Vorteil dabei oder Trockenfutter, wenn du es dann einweichst, ja, dass du das schon machst. Bei Katzen musst du dann ein Flüssigkeitsmanagement machen, sag ich mal, Trinkwassermanagement, ja, also dass du mehrere Trinkvorrichtungen anbietest, aus unterschiedlichen Materialien, in unterschiedlicher Größe, an unterschiedlichen Stellen, bewegt und unbewegt. Ja, also wir haben auch tatsächlich mal eine Studie gemacht, eine Kollegin und ich dazu, wie so die Trinkwasserversorgung bei den Katzen aussieht, ist schon ein paar Jahre her, noch, genau. Und da kam heraus, dass eben jetzt Katzen offensichtlich keine eindeutige Präferenz aus unserer Fragebogenstudie wohlgemerkt, eindeutige Präferenz für ein bestimmtes Material oder Größe haben. Deswegen würde ich das einfach anbieten, Porzellan, Glas, durchsichtig, nicht durchsichtig, um zu gucken, was die eigene Katze gerne mag.
Mhm. Ich sehe schon meine Küche vor geistigem Auge.
Ja, sind wir nämlich beim Wichtigsten, aber bei Katzen ist es echt wichtig, dass ihr den Napf, es ist essentiell, ihr dürft den Trinknapf nicht neben den Fressnapf stellen. Das kam tatsächlich bei unserer Studie, es war auch signifikant raus, dass die am liebsten an einem anderen Platz oder am besten noch in einem anderen Raum, also verteilt in der Wohnung, Haus, wo auch immer, verschiedene Trinkvorrichtungen, dann beobachtet mal, auch manche mögen lieber, was weiß ich hier, Regenwasser, dass man einfach wirklich schaut, was mag meine Katze, auch Trinkbrunnen hätte ich vor der Studie geschworen, dass ich damit das Ziel gerichtet auf jeden Fall safe, wie meine Tochter sagen würde, erhöhen kann. Safe, genau. Aber nein, das ist tatsächlich anscheinend auch eher individuelle Vorlieben, ob jetzt eine Katze bewegtes Wasser mag oder nicht. Deswegen wirklich ausprobieren, gucken und dann kannst du deine Wohnung ja wieder aufräumen und die ganzen.
Ja, ein lebendes Beispiel wollte ich sagen. Ja. Okay. Nein, sie sind ja leider nicht mehr unter uns. Ja.
Aber das wäre so das, was ich bei Katzen empfehlen würde. Und wenn sie kein Nassfutter mögen, ja gut. Ne? Also das ist doof, ja. Aber kein Hindernis, ja, also okay. kein.
Und wie kann ich Hunde animieren?
Ich würde es wirklich schauen, dass du bei Hunden vielleicht mit Nassfutter ein bisschen was dazu suchst oder eben das Trockenfutter halt einfach einweist. Was aber echt ich nur empfehlen kann, schaut wirklich mal, was euer Hund trinken müsste zusätzlich, weil ich habe das häufig in der Beratung, dass die Besitzer so besorgt sind, weil ihr Tier so wenig trinkt und dann rennen die wirklich teilweise dem Tier hinterher und weil sie einfach so besorgt sind, ja, und jetzt, wenn du einen Hund mit Nassfutter hast oder Barf, ja, man stellt sich das immer so vor und das ist so und ist dann irgendwie immer schön, wenn sie dann hinterher beruhigt sind, weil teilweise braucht dann ein, weiß ich nicht, 20 Kilo Hund, der Nassfutter kriegt, jetzt unter normalen Temperaturen, normal aktiv, ein Glas Wasser am Tag.
Was?
Zusätzlich.
Wow.
Ja, zusätzlich, genau. Deswegen ist es nämlich nicht viel. Aber man sieht das Tier halt nie trinken. Oder Klassiker, Tier hat vorher Trockenfutter gekriegt, wurde auf Barf oder Nassfutter umgestellt, plötzlich trinkt es nicht mehr. Ja, da machen wir uns Sorgen. Natürlich, ja, weil ich ein anderes Verhalten beobachte. Aber in dem Falle nicht, deswegen. Könnt ihr ja mal gucken bei dem Wasserrechner. Das ist echt ganz nett. Was da so, dass man einfach mal eine Vorstellung hat von Mengen. Ja.
Und schreibt uns gerne von euren Wasserdarbietungen.
Oder lustig. Ja, oder schickt uns Fotos.
Fotos von
ja, da würden wir uns
Wasserdarbietungen
freuen.
Speziell für Katzen. Ja. kommen wir zur Behandlung. Mhm. Genau, was machen wir jetzt? Ernährung, Medikamente?
Also wenn der Hund oder wenn das Tier eine bakterielle Blasenentzündung hat, das ermittelt man über Urinuntersuchungen beim Tierarzt, ob da Bakterien beteiligt sind oder nicht, dann ist eine Antibiose angezeigt, natürlich, logischerweise, genau. Ansonsten ist bei Harnsteinen eben das Fütterungsmanagement wichtig. Flüssigkeit haben wir gerade besprochen, dann die Fütterung, dass du das halt eine Fütterung hast, die jetzt das nicht begünstigt durch die Zusammensetzung der Fütterung. Und das dritte ist eben der pH, dass du dir den anschaust, je nach Steinart, wo der sein sollte und versuchst es auch einzustellen. Entweder über das Grundfutter oder eben über Zusatz, Produkte, wie was wir schon gesagt haben, so Methioninpräparate. Wenn du jetzt einen alkalischen Urin brauchst, kommt auch manchmal vor, zum Beispiel bei Zysteinsteinen, gut, die sind selten, dann würdest du Kaliumcitrat, würde sich da eignen, um das, den anzuheben. Genau, das ist so das Grundgerüst, würde ich sagen.
Genau, weil du gesagt hast, Ernährung, die Annette, die hatten wir ja vorher schon, und ihr Mann Oliver Meyer, die haben noch Fragen zur Fütterung. Entschuldigung. Was würden Sie grundsätzlich an Futter empfehlen? Das meiste Futter empfinden wir als minderwertig.
Ah, okay.
Also grundsätzlich jetzt wahrscheinlich ohne die Krankheit einfach so generell.
Ich vermute, dass es hier um diese Spezialdiäten geht.
Ah, okay.
Weil das ist meistens so auch die Wahrnehmung, dass diese Diätfuttermittel für bestimmte Krankheitsindikationen sich jetzt von der Zusammensetzung her nicht so, wie meine Tochter sagen würde, nice lesen. Also nicht so nachvollziehbar auch lesen können. Bei solchen Futtermitteln liegt der Fokus auf der Zusammensetzung und auf der Diätetik, also auf dem gesundheitlichen Problem und nicht darauf, ich sage es jetzt mal übertrieben, ob ich das jetzt schön appetitlich finde oder so. Ja, du hast ja bei der Deklaration, kann ich auf dem Podcast für unsere Folge mit der Deklaration verweisen, hast du ja die Möglichkeit, es so oder so zu benennen. Das heißt, diese Diätfuttermittel haben in der Regel in der Zusammensetzung, das lesen sich die Leute durch oder googeln es dann womöglich noch und dann ist eh schon zu spät und dann liest man da halt nur schreckliche Sachen von Abfällen oder eben wie auch hier minderwertig. Ich vermute, dass sie das damit meint.
Aber was würdest du empfehlen? Du darfst jetzt keine Namen nennen, oder was?
Nee, darum geht es ja auch gar nicht, weil ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Also sowohl diese Diätfuttermittel, die halt einfach sind, ja, und für viele Leute eine gute Lösung, musst du aber nicht machen. Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Anbieter, also kann ich auch ein bisschen, habe ich auch die Wahl, immer mehr. Und das andere ist natürlich, dass man auch das Futter natürlich selber zusammenstellen kann. Also die Diätrichtlinien, die wir jetzt für die Fertigfuttermittel haben, die gelten ja grundsätzlich. Ja, das heißt, ich kann ja, das machen wir ja auch bei uns in der Beratung, wir haben ja eher die Besitzer eben, die sowas nicht möchten, die lieber das Futter selber zubereiten möchten. Und dann erstellst du halt je nach Harnstein eine Ration gemäß diesen Richtlinien, um der erneuten Bildung entgegenzuwirken.
So. Wie gehe ich das an? Finde ich da was im Internet? Ich glaube, da bist du jetzt nicht so die Befürworterin. Oder gehe ich da
wirklich
zu jemandem?
Ja, kommt immer drauf an, wer die Quelle ist.
Ja.
Also es gibt sicherlich auch so…
Wenn ich es wirklich selber machen
möchte. Es gibt Rezepte im Internet, ob die dann zu deinem Hund passen und so weiter. Und ob die auch gut funktionieren, muss man halt mal schauen, wer hat das Rezept gemacht vielleicht. Ja, wie ist da so der fachliche Hintergrund? Ansonsten kannst du halt zu einem ernährungsspezialisierten Tierarzt gehen wie mich oder halt einfach jemand, der Rationsberechnungen macht und der kann dir dann auch wunderbar eine Ration zum selber kochen oder von mir aus auch roh zusammenstellen, die dann da passend ist. Mhm. Genau, also das geht auch.
Das
insofern,
klingt
gut. Welches Futter würde man empfehlen? Ich denke, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, mit was er sich am wohlsten fühlt, weil die Möglichkeiten und der Markt einfach riesig ist.
Aber Julia, kann ein Laie das überhaupt jetzt mal Hand aufs Herz, ehrlich gesagt?
Also nee, ich könnte eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht.
Nee, ich könnte es nicht. Nee. Das wird mich, ehrlich gesagt, das überfordert mich. Also
ja, aber genauso ist es, wenn ich jetzt irgendeine Pauschalempfehlung gebe, weil wir haben jetzt alle festgestellt, es ist schon doch irgendwie komplex oder es gibt vieles zu berücksichtigen, wenn man es jetzt gut machen will. Kann ich jetzt irgendwie schlecht so pauschal.
Aber ich kann mir doch auch von einem Facharzt oder ja eben.
Ja, ich meine, im Zweifel, man kann es auch pragmatisch angehen, ja. Dann fütterst du einfach, was du möchtest und machst einfach wirklich engmaschig eine Urinkontrolle beim Tierarzt. Ja, so kann man es natürlich, man kann es ja auch so rum angehen, ja, dass du halt sagst, wenn sich da keine Kristalle bilden im Urin und selber kann man den pH auch noch zu Hause überprüfen, ja, dann wäre das auch eine Herangehensweise, eine pragmatische. Ja.
Finde ich gut, ja. Pragmatisch finde ich immer gut.
Ja, ich auch.
Genau, da haben nämlich Annette und Oliver, wenn die jetzt schon in die Richtung gehen.
Okay, haben die,
die interessieren sich nämlich genau für den pH-Wert noch.
Ah, okay.
Wie beeinflussen Leckerli zwischen den Mahlzeiten den pH-Wert? Ja. Und noch dazu möchte ich gleich nehmen, beeinflusst Gemüse wie Karotten und Brokkoli am Abend den pH-Wert?
Grundsätzlich.
Also genau, also man füttert einfach und dann kontrolliert man sozusagen. Ja.
Genau, also da kann ich aber von vornherein schon sagen, ja, beides beeinflusst den pH-Wert und beides lässt den pH-Wert hochgehen. Also sowohl die Aufnahme von Futter an sich, was wir besprochen hatten, da zählt auch ein Leckerli dazu. Also wann immer Magensäure am Start ist sozusagen, dann geht auch der pH hoch.
Yummy, genau.
Genau, das gilt natürlich auch, egal was du gibst. Und Gemüse ist halt grundsätzlich daher auch ne, die vegetarische oder vegane Fütterung, die eher alkalischen Urin macht, weil die eben typischerweise viel Kalium enthalten oder auch Natrium, sprich alkalisierende Substanzen. Und das würde dann auch den pH-Wert nach oben bringen, okay. Tatsächlich. Mhm. Ja, genau.
Die Rieke, die hat eine Frage zu Wechselwirkungen, Medikamenten, glaube ich. Mhm. Ich habe eine Frage zur Harnstein-Podcast-Folge. Mhm. Xivu, also heißt der Hund, okay. Bekommt wow. Allopurinol wegen Leishmaniose. Mhm. Gibt es Anhaltspunkte, wenn sie zu viel Purin zu sich nimmt? Mhm. In Klammern steht noch, außer Harnstein-Gries. Ja, gibt es Anhaltspunkte in Klammern, außer Harnstein-Gries, wenn sie zu viel Purin zu sich nimmt?
Okay, ja, wir haben tatsächlich einen Harnstein, stelle ich gerade fest, komplett unterschlagen bisher. Was? Ja, nämlich die Urat- oder Harnsäuresteine.
Ach, der schöne Urat.
Um die geht's. Und wir haben auch die Ultraschalluntersuchung unterschlagen beim Tierarzt. Ja, wir haben immer über Urinuntersuchung gesprochen.
Ja.
Aber wir haben noch nicht über Ultraschall und Röntgen gesprochen, was auch Möglichkeiten der Diagnostik sind.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, also manche Steine siehst du im Röntgenbild, manche sind aber nicht röntgendicht.
Ach, die sind zu groß.
Ja, also wenn du wirkliche Steine hast, kannst du die manchmal im Röntgenbild sehen. Es gibt aber auch manche Steine, die sich da verstecken, die nicht röntgendicht sind.
Und da ist es dann ist halt ein Stein dabei, der Urat oder wie?
Nee, mir fällt sogar, weil sie Harngries schreibt, weil ja. Ich muss da jetzt irgendwie an den Ultraschall denken, wo man immer dann diesen Harnschlamm oder den Gries halt, das ist dann so ein Ultraschallbild. So ein grisseliges Bild, so ein bisschen. Ich muss da immer an diese... beim Fernsehen hatte man doch früher dieses Standbild, ja, dieses Schneegestöber, genau. So ungefähr schaut es aus, ja. Also danke für die Frage, liebe Ricarda, Rieke, dass wir jetzt auch noch die Uratsteine besprechen können, die nämlich auch bei bestimmten Erkrankungen entstehen können und auch eine gewisse Rassedisposition haben oder aber bei bestimmten Medikamenten entstehen können. Ich drösel es mal auf. Ja. Also Urat/Harnsäure. Mhm. Ja, also es sind Harnsäuresteine. Interessanterweise scheiden Hunde und Katzen nur Harnstoff aus und keine Harnsäure wie wir Menschen. Deswegen kriegen die auch keine Gicht. Interessanterweise. Ja.
Neidenswert, ja.
Ja, schon. Okay. Vögel und Reptilien scheiden auch Harnsäure aus, das ist auch das, was man sieht, ja. Während eben Harnstoff total löslich ist. Das heißt, die haben das Problem nicht. Jetzt gibt es aber bei manchen, jetzt sind wir bei Rassedisposition, komisch, dass wir es vorhin vergessen haben, manche Dalmatiner haben auch eine genetische Disposition dazu, dass dieser letztlich Purinabbau, muss man sagen, da entsteht die Harnsäure, dass der nicht mehr richtig funktioniert in der Leber. Oder aber Tiere, die einen Leberschand haben, das ist eine Gefäßanomalie in der Leber, da kann das auch passieren. Das sind so die zwei Sachen, wo man Uratsteine haben kann. Jetzt spricht die Ricarda speziell die Leishmaniose an. Das ist eine Infektionskrankheit.
Mittelmeerkrankheit genannt.
Genau, die über Sandmücken übertragen wird. Und die wird unter anderem mit Allopurinol behandelt. Allopurinol ist ein Gichtmittel im Humanbereich, verhindert bei Leishmaniose, dass sich diese Blutparasiten entwickeln. So, und die greifen in diesen Purinabbau ein. Das heißt, bei dieser Behandlung kann es sein, dass dann, was du normalerweise nicht hättest, durch das Medikament mehr Harnsäure entsteht bei diesem Purinabbau. Das heißt, in dieser Kombination, ich habe einen Hund mit Leishmaniose, der gleichzeitig Allopurinol bekommt, sollte ich unbedingt prophylaktisch eine purinarme Fütterung, Ernährung haben, denn sonst habe ich das Risiko, dass sich diese blöden Harnsäuresteine dann tatsächlich bilden.
Wo ist wenig Purin drin?
Danke für die Frage, wollte ich gerade drauf kommen. Purin ist in Zellkernen enthalten, das heißt zellkernreiche Futtermittel sind besonders purinreich. Da wäre an erster Stelle hier Bierhefe und so Muschelpräparate auch zu nennen, ja, weil Bierhefe ist ja ein Zellkern, wenn du so willst, ja.
Aber ich soll es ja vermeiden.
Du sollst es vermeiden, das heißt, du darfst dann keine Bierhefe geben, genau. Du solltest keine Gründippmuschel oder sowas geben. Dann gibt es bestimmte Fische, Sardinen und Sardellen, Ich lache deshalb, weil...
Ich kenne keinen Hund, der seit
ja, danke, dass du das sagst, weil ich hatte einen Fall, das war so witzig. Manchmal wartest du dein ganzes berufliches Leben auf einen Fall. Eine französische Bulldogge, Frieda, aus München.
Die mochte noch Muscheln, ne?
Nicht ganz, die hatte tatsächlich Uratsteine, ja. Und von der Fütterung war es jetzt gar nicht alles so auffällig, aber die hat so ein Grünlippmuschelpräparat gekriegt als zur Gelenksprophylaxe. Aha. Und lustigerweise hatte sie aber gar keine Gelenksprobleme. Ja, das heißt, die Besitzerin hat es zur Vorbeugen gegeben. Und das ist aber super purinreich und deswegen ist sie auch bei diesen Harnsäure-Kristallen hat es nicht so richtig.
Das heißt, man verursacht etwas anderes, weil man etwas anderes verhindern will, prophylaktisch, auch interessant. Ja.
Und die hat zusätzlich deswegen, die hat tatsächlich getrocknete Sardellen gekriegt als Leckerli, auch noch on top. Wo ich immer gedacht habe, ja, also wie du, das gibt's doch gar nicht. Und das sind so Sachen, die merkst du dir, die lernst du, ja. Und irgendwie,
als Snack.
Ja, tatsächlich, getrocknete, gibt's aber manche, so getrocknete Fische. Also das wäre auch schlecht bei diesen.
Ja, bei meinen Katzen, ja, aber bei Hunden.
Doch. Aber gut, wir merken uns Hefe, wir merken uns eben Muscheln, sowas, Innereien auch sind purinreicher.
Weg.
Viele Zellkerne, Fleisch und so ist Mittel. Was besonders purinarm ist, das Ärmste überhaupt, ist Ei. Denn,
Ei?
Ja, weil das hat ja nur einen Zellkern, ein Ei, logischerweise. Also Eier sind die purinärmste Eiweißquelle, die es gibt. Genau, das wäre sozusagen ideal. Heißt
kann
nicht,
auch nicht ständig Ei essen, wolltest du sagen, ne?
Ich wollte gerade sagen, genau, du musst jetzt nicht jedem Hund Eier deswegen geben. Aber du musst halt schauen, dass du gerade von diesen anderen Sachen, der Fehler liegt oft im Detail und dass du halt da nicht aus Versehen zu viele Purine gibst, genau. Und
ich finde, das fand ich jetzt wirklich lustig, weil sie gibt präventiv etwas gegen ein Gelenks.
Die bei der Frieda.
Was er gar nicht hat, dadurch kriegt er die andere Problematik. Jetzt zu den Harnsteinen.
Aber das war bei Frieda, gell?
Ja, das war nur Frieda. Aber kann man denn oder sollte man überhaupt nach dieser Geschichte präventiv was machen gegen Harnsteine?
Normal nicht? Nein.
Nee, ne?
Nein, brauchst du nicht.
Ja, Julia, hui, ich schaue auf die Uhr gerade.
Oh nein, eine Stunde schon wieder.
Ja, locker.
Oh nein.
Wir drücken euch aber die Daumen, dass ihr die Harnsteine wieder wegbekommt oder dass sie natürlich erst gar nicht erst auftauchen, denn die sind ja auch schmerzhaft, ne?
Ja, voll. Und kann halt eben auch mal ein Notfall sein, ne? Wenn die Tiere nicht mehr pinkeln können, dann muss man wirklich die Schlüssel in die Hand nehmen. Ja?
Okay.
Ja.
Okay. Julia, wie geht's denn bei uns weiter am 14. März? Ich glaube, da haben wir was die Gemüter erhitzt
hat. Hast du dir gewünscht, gell?
Ja, und
endlich
immer wieder erhitzen wird. Wir sind dann aufs Neue. Tata.
Vegetarische und vegane Fütterung.
Yippie, ich freue mich.
Ich schau mal, ob ich mich freue. Man kann, ja. Schauen wir, wie es wird. Genau.
Ernährt ihr eure Tiere vegetarisch oder habt ihr es vor? Ist das überhaupt artgerecht? Was kann man falsch machen? Schreibt eure Fragen an info@napfcheck.de, an Insta oder an unseren Napfcheck-Facebook-Account.
Ja, wir sind gespannt und wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr einen guten Überblick über die Harnsteine gewinnen konntet. Und
die Sargdeckelförmigen.
Die Sarg, Briefkuvert und Hanteln. Genau, ich bin gespannt auf die nächste Folge und sag schon mal danke.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.